Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Österreichischen Post. Alles über das grüne Maßnahmenpaket, mit dem die Post Welt und Umwelt zusammenbringt, erfahren Sie auf post.at/Nachhaltigkeit. Diese Podcast-Episode widmet Ihnen ISS, der österreichische Marktführer für Facility Services. Ob Environment, Social oder Governance. Im Ehre Business Podcast bringen wir Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Gesprächen diskutieren wir über ESG-Themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Ehre, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin. Trotz des fortschreitenden Klimawandels verfügen leider noch viel zu wenige Unternehmen über ausreichend Kompetenzen, wenn es um den Klimaschutz geht. Der Großteil ist aktuell noch unzureichend auf die Klimatransformation vorbereitet. Genau hier setzt aber jetzt das Climate Education Startup Glacier an. Mit seinen Weiterbildungsprogrammen bringt Glacier Klimawissen in österreichische und mittlerweile auch deutsche Unternehmen. Mehr dazu aber gleich. Heute bei mir zu Gast ist nämlich Glacier CEO und Gründer Andreas Schaas. Herzlich willkommen bei uns im Ehre-Podcast. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier bei dir zu sein.
Du bist ja Serial Entrepreneur, wenn man das so sagen darf. Was macht dir am Unternehmertum so viel Spaß?
Also bei mir ist es eigentlich die Möglichkeiten, die man hat. Tatsächlich bei mir noch einmal mehr die Welt zu verändern. Das hat eigentlich bis jetzt jedes Unternehmen, was ich gestartet habe, irgendwie mit sich gemein, dass es halt mir irgendwie darum geht, ja, natürlich muss man ein gutes Geschäftsmodell aufbauen, aber wenn man es einfach die Welt im Moment anschaut, ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man überlegt, wie man in seinem täglichen Tun was dafür tun kann, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und das war irgendwie immer meine Motivation. Und wenn man halt Unternehmer ist, hat man natürlich auf der einen Seite sehr viele Herausforderungen, aber auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit, unglaublich viel zu gestalten, unglaublich schnell Sachen umzusetzen, auszuprobieren, Experimente zu machen, um am Ende des Tages halt einfach die Welt ein Stück weit besser zu machen.
Und ganz kurz zu deinem neuesten Unternehmen Glacier. Kannst du ein bisschen einen Umriss geben? Wie lange gibt es das schon? Wie ist da gerade der Status quo? Was macht ihr für alle, die es noch nicht kennen?
Ja, sehr gerne. Also Glacier gibt es jetzt circa 3,5 Jahre. Bei Glacier haben wir die Vision, Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens zu bringen. Wir haben eigentlich gestartet mit einem CO2-Rechner, weil natürlich dieses Thema, die Berechnung des CO2-Fußabdrucks im Unternehmenskontext sehr wichtig ist. Und wir sind aber noch schnell zum Punkt gekommen, dass eigentlich nicht die Berechnung des CO2-Fußabdrucks das große Thema ist, sondern wir haben einfach mit vielen Unternehmen gesprochen und sind eigentlich drauf gekommen, dass alle über Klima reden, aber die wenigsten wirklich eine Ahnung haben, worum es dabei eigentlich geht. Was passiert in unserer Atmosphäre? Wie kommt es eigentlich zum Klimawandel? Und dann auch fortgesetzt, was kann ich tun oder was können wir als Unternehmen tun? Und so haben wir dann eigentlich recht schnell den Shift, jetzt sind wir wieder beim Unternehmertum, den Shift gemacht, dass wir gesagt haben, naja, der CO2-Rechner ist eigentlich, einerseits machen es schon viele, die Berechnung per se ist nicht komplex, das ist ein größeres Excel-Sheet, aber was sehr komplex ist, ist die richtigen Informationen, die richtigen Daten im Unternehmen zu bekommen und dafür braucht es halt einfach Wissen. Und das ist nur ein Aspekt beim Unternehmen, wofür es Wissen braucht. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, jeder Job ist ein Klimajob, weil es mittlerweile jeden Bereich im Unternehmen betrifft. Also wenn wir jetzt 5 Jahre zurückschauen, da waren die Nachhaltigkeitsabteilungen oft so das letzte Büro am Gang, wo es eigentlich, ja, wir haben eine Nachhaltigkeitsabteilung, weil wir eine haben müssen. Mhm. Und mittlerweile ändert sich das gerade, wo wir einfach merken, die Nachhaltigkeitsabteilung wird eigentlich immer mehr zu einer Koordinationsfunktion im Unternehmen, weil das Thema alle Bereiche betrifft. Wenn man jetzt zum Beispiel das Gebäude oder das Facility Management anschaut, welche Autos schaffen wir für unseren Fuhrpark an, wie gehen wir mit Energie um, können wir irgendwie selber Energie produzieren, was bedeutet es, Ökostrom jetzt zu benutzen, aber wie gesagt, das zieht sich durch jeden Bereich durch. Vielleicht etwas, was man jetzt gar nicht so am Schirm hat, ist zum Beispiel der Personalbereich. Vor allem immer mehr junge Leute suchen sich die Unternehmen sehr genau aus. Und die wollen immer mehr Teil der Lösung sein. Und deshalb fragen sie halt in Bewerbungsgesprächen dann auch oft nach, na, was macht es in ihrem Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit? Und da erwarten sie sich halt zum Beispiel auch von der Person, die interviewt, eine Antwort. Aber das sind jetzt nur zwei exemplarische Beispiele. Natürlich geht es um viel was Größeres. Es geht eigentlich wirklich bei einigen Unternehmen um eine Transformation, oft wirklich um eine Transformation des gesamten Geschäftsmodells, weil einfach der Klimawandel einerseits so schnell voranschreitet, aber auch der Druck von allen Seiten immer größer wird, zu handeln.
Und wie siehst du, Andreas, den aktuellen Status in Österreich gerade, was das anbelangt? Findest du, dass es schon viele Unternehmen gibt, die da eben schon gut dabei sind?
Nein, tatsächlich noch viel zu wenige. Ja. Also was man schon sieht, ist, dass jetzt eine unglaubliche Dynamik reinkommt. Also das haben wir jetzt auch in den letzten 3,5 Jahren, seitdem wir gestartet haben, beobachten können, wie halt immer mehr Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Aber es ist noch immer so, dass sehr wenige wirklich wissen, was sie tun sollen und was sie tun müssen. Und einige Vorreiter gibt es, die echt früh erkannt haben, dass es halt ähnlich wie bei der Digitalisierung gekommen ist, um zu bleiben, das Thema Nachhaltigkeit, und da früh angefangen haben, was zu tun. Aber ich würde jetzt einmal sagen, 80-90% der Unternehmen machen noch immer zu wenig.
Das sind ja eigentlich erschreckende Daten für das, dass wir bald einmal unsere Klimaziele erreichen sollten. Was macht jetzt Glacier, um dem entgegenzuwirken?
Genau, also vielleicht noch zu den erschreckenden Daten. Ja, der Grund ist halt oft dafür zu finden in unserem System. Also unser System beruht auf Belohnung, also dass man halt für irgendetwas Geld bekommt. Und bisher war es halt so, dass es an Unternehmen unter Anführungszeichen wenig gebracht hat, im kapitalistischen Sinn was zu tun. Und das ändert sich jetzt aber gerade, weil der Druck einfach enorm hoch wird. Auch Mitarbeiterinnen haben wir schon erwähnt. Kunden, Kundinnen fragen auch immer genauer nach, sind bereit, teilweise 3-mal mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen. Und und dann gibt es natürlich noch die Mitarbeiterinnen in Unternehmen, die das auch immer mehr fordern. Und genau das setzen wir an mit Glacier, wo wir sagen, wir bringen das Wissen in die Organisation, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Wir treffen am Tag zwischen 20 und 35.000 Entscheidungen, jeder Mensch. Ganz viele davon sind natürlich jetzt unbewusste Entscheidungen, aber wir sind einfach überzeugt davon, um die richtigen Entscheidungen im Unternehmen zu treffen oder treffen zu können, braucht es Bildung. Und das ist so das Herzstück von dem, was wir machen. Also Leute aufzuschlauen, eben warum der Klimawandel passiert, warum Nachhaltigkeit wichtig ist, was man selber tun kann in seiner Rolle, was man als Unternehmen tun kann. Und dafür haben wir unterschiedliche Formate entwickelt. Einerseits machen wir sehr viel in der Aktivierung. Also einfach einmal die Leute wirklich vor dem Ofen hervorzuholen und zu sagen, hey, es gibt was zu tun, starten wir gemeinsam. Und der zweite Part ist dann sozusagen die Weiterbildung, wo wir wirklich ein umfangreiches Schulungsangebot haben. Wir haben eine eigene Lernplattform. Viele unserer Kunden nennen es das Netflix für Klimaschutz, weil wir wirklich sehr guten und interaktiven und motivierenden Content produziert haben. Teilweise in Microlearning-Kurse, wo man halt jetzt wirklich nicht sich für eine Stunde ein Video anschaut, sondern die Videos sind sehr interaktiv mit Quizzes, wo man selbst herumklicken kann. Also es ist eigentlich fast mehr ein Computerspiel als jetzt ein Kurs. Und ja, das kommt einfach unglaublich gut an bei den Unternehmen und viele setzen mittlerweile darauf.
Ja, coole Entwicklung. Ich habe mir auch ein paar Podcasts mit dir angehört und da sprichst du auch von diesem Gamification-Aspekt. Wie habt ihr das integriert? Dass du das schon ein bisschen angeschnitten hast, aber mich interessiert das.
Ja, genau. Also ich glaube, es geht einfach darum, viele kennen die Unternehmensschulungen als teilweise Sachen, die man machen muss, die dann sehr fad sind. Und wir haben halt einfach gedacht, oder so eines unserer Mottos ist es, make climate education as engaging as gaming. Und da geht es halt nachher wirklich darum, wenn du diesen Kurs startest, dass du halt auch unterschiedliche Fragen bekommst, gleich mal am Anfang, und du dann durchklicken musst. Du kriegst dann Punkte dafür, wenn du diese Fragen beantwortest, beziehungsweise am Ende auch ein Zertifikat, wenn du den Kurs abgeschlossen hast. Man kann dann sich unterschiedliche Inhalte auch anschauen, wo man es vertiefen will. Und das Ganze ist noch einmal sehr, sage ich mal, lebendig, inspirierend und motivierend aufgebaut.
Und woher hast du die ganzen Experten für diese Themen? Weil es ja doch so komplex ist, dass man das, finde ich, extrem schwierig greifbar machen kann.
Genau, also da sind wir mehr die Plattform, obwohl wir natürlich auch bei uns einige Expertinnen im Unternehmen haben. Aber da arbeiten wir mit vielen Experten am Markt zusammen und nehmen sozusagen deren Content und deren Wissen und bereiten das auf, dass es halt gut im Unternehmenskontext ausgespielt werden kann und dass es, wie gesagt, motivierend, inspirierend und natürlich auch bereichernd ist.
Mhm. Ihr lernt also quasi Basics für Klimaschutz.
Genau.
Und setzt beim Mitarbeiter bzw. bei der Mitarbeiterin an. Wie schwierig ist es aus deiner Erfahrung heraus, diese aber wirklich diese zu aktivieren?
Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich und verändert sich gerade auch sehr. Also was wir ganz stark beobachten, wie halt immer mehr Menschen merken, dass da irgendwas nicht passt mit unserem Klima. Wenn wir uns jetzt auch wieder die letzten Wochen und Monate anschauen, die einfach, ich meine, wir haben es teilweise genossen, weil es so ein schöner Herbst war, aber irgendwie merkt man, da stimmt was nicht mehr. Ja? Und bei ganz vielen hören wir halt oft das Zitat, dass sie halt einfach an die nächsten Generationen denken und sich überlegen, wie geht das weiter. Ja? Und wir sind halt jetzt irgendwo bei 1,2 Grad und wenn man sich den Sommer jetzt wieder angeschaut hat, welche Umweltkatastrophen es gibt. Also long story short, es gibt immer mehr Leute, die Teil der Lösung werden wollen. Und für die das einfach wichtig ist, sich selber zu informieren, da was zu tun, das ist natürlich das Beste. Mhm. Aber was wir auch sehen, viele stehen an der Schwelle. Die haben vielleicht jetzt selber schon einmal eine Umweltkatastrophe miterlebt und da beginnt dann das Umdenken. Oder sie kennen irgendwen in dem Umfeld und werden halt einfach auch damit konfrontiert, natürlich auch über die Medien. Und dann sagen sie, naja, eigentlich würde ich mich echt gerne mal damit auseinandersetzen und da was tun. Und dafür haben aber wir auch unterschiedliche Formate entwickelt, wie wir halt wirklich diese Aktivierung im Unternehmen schaffen. Was zum Beispiel eines der beliebtesten Formate ist, wir nennen es die Climate Hours. Das sind 2 Stunden, die man zum Beispiel als Team gemeinsam an einem Vormittag verbringen kann, wo wir wirklich so einen Crashkurs geben. Ja, wo wir einen Crashkurs geben, warum ist es wichtig, was könnt ihr tun? Und das halt echt komprimiert in 2 Stunden ist natürlich auch ein Investment fürs Unternehmen. Aber ganz oft, wenn die Unternehmen unsere Weiterbildungsformate ausrollen, ist das sozusagen ein Kick-off, den wir gemeinsam oft auch mit dem CEO oder mit dem Management, die sitzen dann auch da mit dabei. Und dann machen wir diese 2 Stunden. Und das ist eigentlich so der Start der Lernreise oft, genau. Das ist ein Aktivierungsformat, was sich jetzt als sehr gut funktionierend herausgestellt hat, um wirklich einmal diesen ersten Schritt zu machen. Und wenn diese 2 Stunden abgeschlossen sind, gibt es natürlich noch wesentlich mehr Content auf unserer Plattform, was man halt alles tun kann im Bereich der Mobilität, im Bereich der Energie, im Bereich der Ernährung. Aber natürlich sind auch Themen wie das Lieferkettengesetz, was ja jetzt von der EU ausgerollt wird und Österreich auch immer mehr betreffen wird, die Unternehmen da immer mehr betreffen wird, Content, den wir produzieren und dann auch den Unternehmen zur Verfügung stellen.
Du hast vorher gesagt, dass ganz viele Menschen eben gerade auf dieser Schwelle stehen und sie interessieren sich dafür, wissen aber nicht genau, wo sie anfangen sollen. Und ich finde, das ist genau, also von diesen Gesprächen, die ich bis jetzt geführt habe in diesem Podcast, immer wieder rausgekommen, dass es eben so ein gewaltiges Thema ist, das Gefühl, so eine gewisse erste Konfrontationsangst, die Angst ist vielleicht zu stark, aber so ein bisschen Aversion besteht, mhm, wenn man gar nicht weiß, wo soll ich da jetzt ein bisschen ansetzen, es ist gefühlt so überrollend. Mhm. Hast du da schon so Erfahrungsberichte, wie reagieren die zum Beispiel auf diesen Kickoff-Termin oder Kickoff-Workshop, den du da machst?
Ja, also auch wieder unterschiedlich. Manche sind nach wie vor sehr skeptisch. Die kommen dann aber oft nicht dazu. Aber eigentlich ist, zum Beispiel jetzt haben wir es kürzlich mit einem Unternehmen gemacht, da waren 400 Mitarbeiterinnen, das kann man hybrid machen, also im Call oder in einem Veranstaltungsformat. Meistens machen wir es online. Und von diesen 400 Leuten sind dann in diesen 2 Stunden nur 2% sozusagen abgesprungen.
Okay, super.
Und mehr als die Hälfte hat dann auch das Zertifikat, also zum Schluss diesen Test dann auch gemacht. Also ich glaube, wo es oft halt fehlt, ist echt diesen ersten Schritt zu machen. Und ja, jetzt das gesamte Thema ist komplex, aber tatsächlich bin ich überzeugt, dass man schon in einer oder zwei Stunden sehr viel mitnehmen kann, was man davor nicht gewusst hat. Ja? Mhm. Also wirklich, ich bringe einfach gerne immer dieses plakative Beispiel, warum wird es eigentlich wärmer auf unserer Welt? Und wenn man dann einfach versteht, wie im Sommer. Im Sommer, das kennst du bestimmt. Wenn du in ein Auto einsteigst und es ist länger in der Sonne gestanden, was ist, es ist unglaublich warm drin.
Ja. Dass du die Finger beim Lenkrad verbrennst.
Genau. Und das ist eigentlich eine sehr gute Metapher dafür, was bei uns in der Atmosphäre passiert. Also sozusagen die Glasscheibe ist die Atmosphäre. Und je dicker die ist, je dicker die wird, umso weniger Wärme kann raus entweichen aus dieser Atmosphäre ins All. Und das ist genau der Prozess, der momentan passiert. Also so wie im Auto im Sommer, das dann immer wärmer und wärmer wird, passiert das Gleiche bei uns in der Atmosphäre, weil immer mehr Partikel in der Atmosphäre sind, die halt das verhindern, dass die Wärme rausstrahlen kann. Ja, und wenn man das zum Beispiel verstanden hat, dann sagt man, okay, interessant, passt. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass immer weniger dieser Teilchen in die Atmosphäre kommen, dass die nicht dichter wird. Genau, und dann gibt es da teilweise sehr einfache Handlungsanweisungen, was man halt tun kann. Ja, was man im Unternehmenskontext tun kann in Bezug auf Mobilität, wo man dann einfach erklären, was bedeutet es, wenn du mit dem Auto in die Arbeit fährst oder wenn du jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fährst oder wenn du jetzt das Rad benutzt. Ja. Oder auch bei der Ernährung. Und da sind wir wieder genau bei diesen zigtausend Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Es hätte einfach einen unglaublichen Impact auf unsere Erde, wenn wir einfach jedes zweite Menü dann einmal aufs Schnitzel verzichten und vielleicht was auf Gemüsebasis essen. Und bei dem Angebot, das wir mittlerweile haben, fällt es gar nicht so schwer eigentlich. Man muss sich halt nur wirklich einmal damit auseinandersetzen, weil Fleischkonsum ist natürlich einer der größten Treiber, auch im privaten Bereich, für den CO2-Fußabdruck, für den persönlichen, aber auch in der Kantine im Unternehmen. Und es geht dann auch so weiter, was man halt einfach mit dem Digital Carbon Footprint, also das ist die ganzen Daten, die man speichert, die müssen irgendwo gespeichert werden. Das ist in riesen Datenzentren, die unglaublich viel Strom brauchen. Und so kann man halt im Kleinen schon viele richtige Entscheidungen treffen. Und diese vielen kleinen Entscheidungen führen aber nachher auch dazu, dass bei größeren Themen nachgedacht wird, zum Beispiel auch beim Produkt. Wie, welchen CO2-Fußabdruck hat unser Produkt? Weil wenn man sich überlegt, wenn Produkte entstehen, 80% des CO2-Fußabdrucks eines Produkts werden in der Designphase festgelegt. So, und wenn du halt jetzt im Unternehmen jemanden hast oder niemanden hast, der sich damit auskennt, der sich einmal mit Materialien auseinandergesetzt hat, mit den ganzen Lieferketten etc., dann wirst du halt da keinen Fortschritt machen. Aber wenn du da ein Gespür entwickelst, okay, wenn ich jetzt diesen Schritt mache, wenn ich diese Materialien verwende, wenn ich das jetzt so verschicke, dann hat das die und die Konsequenzen. Also es braucht da oft nicht viel. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, zwei Sachen sind wichtig. Eben diese Aufklärung, einfach einmal zu erklären, warum passiert es. Und dann auch zu zeigen, dass es halt nicht unmöglich ist, das zu schaffen, sondern dass es eigentlich oft nur ein paar Schritte, ein paar Änderungen braucht, man damit eigentlich schon sehr viel bewirken kann.
Ich finde, es ist ein sehr optimistischer Zugang zu dem Ganzen.
Es ist ein sehr guter Punkt, der optimistische Zugang. Und das ist auch, wir haben da auch einen Zugang, wo wir sagen, wir erklären niemandem, was er oder sie tun muss. Ja? Und wir unterstützen wir auch nicht, wenn jemand jetzt sagt, na, ich mache gar nichts. Ja? Mhm. Also das ist, glaube ich, genau diese Spaltung, die wir momentan auch in der Gesellschaft haben, dass es halt die gibt, na, den Klimawandel gibt es gar nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es auch die, die das sehr radikal machen, wo ich Verständnis habe dafür, also wenn man jetzt sagt Klimakleber, wo ich ein gewisses Verständnis habe dafür, dass es machen, weil die seit 15 Jahren halt schon dran sind und sich einfach für die viel zu wenig verändert und deshalb so zu diesen radikalen Maßnahmen greifen. Aber wir sind einfach überzeugt, dass man die Leute mitnehmen muss auf dieser Reise. Und deshalb nennen wir es auch die Lernreise. Also wo du halt im Kleinen startest, die nachher immer weiterentwickeln kannst, weiterbilden kannst und irgendwann mal echt einen großen Beitrag leisten kannst im Unternehmen. Und das ist aber nicht erzwungen, sondern das ist irgendwie einfach, weil man es halt jetzt besser weiß.
Das ist ein perfekter Übergang zu meiner nächsten Frage, nämlich ich frage mich, natürlich ja, ist ein großes Thema Klimaschutz, aber so von alleine, also von dieser klassischen konventionellen Unternehmensstruktur, die halt eben Corporate ist, Wie schafft man es da bei so einem wichtigen Thema, das Gefühl zu erzeugen, dass es jetzt nicht auf die Mitarbeiter, dass den Mitarbeitern das nicht aufs Auge gedruckt wird, sondern dass sie quasi einen Eigennutzen davon haben?
Also viele Unternehmen kommen tatsächlich jetzt auch schon zu uns, weil ihre Mitarbeiter das fordern. Ihre Mitarbeiter, cool. Mitarbeiterinnen sagen, wir müssen was tun. Ja, also wenn man sich auch anschaut, es gibt eine Studie, 72%, für 72% der Millennials ist es eines der Top 3 Kriterien bei der Auswahl des Arbeitgebers, was den Bereich Nachhaltigkeit macht. Und was wir im Unternehmenskontext sehen, die Leute, die halt oft an der Macht sind, für die ist das Thema nicht so relevant. Muss ich auch so sagen, oft sind es auch Old White Men, die halt da wirklich, so, also teilweise, ich habe jetzt auch wieder ein Treffen gehabt, wo dann in Frage gestellt wird, ob es überhaupt den Klimawandel gibt. Und dann gibt es aber ganz andere Movements, also eigentlich auch von jungen Menschen, die eigene Teams aufbauen im Unternehmen, von sich Team Greens nennen wir das auch, das unterstützen wir auch im Unternehmen sehr viel, die sagen, na, ich will was machen und sonst will ich für dieses Unternehmen nicht mehr arbeiten. Ja. Ja? Weil man muss sich überlegen, man hat eine gewisse Zeit im Leben, wo man halt im Beruf ist und da stellen sich schon viele die Frage, welchen Beitrag leiste ich da jetzt? Sowohl positiv, aber vor allem auch negativ. Ja. Kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, in einem Unternehmen zu arbeiten, das sich überhaupt nicht damit auseinandersetzt und überhaupt noch nichts macht oder vielleicht noch schlimmer, vielleicht sogar erzählt, dass sie was machen, aber dann am Ende des Tages nichts machen. Und vielleicht ein letzter Aspekt, was glaube ich auch spannend ist, man muss sich halt überlegen, wer werden in Zukunft die Leute sein, die im Management sitzen. Die werden jetzt aufgebaut. Mhm. Das sind die jungen Leute, die jetzt ins Unternehmen kommen, nur wenn man da jetzt diese Leute nicht mehr bekommt, ja, dann hat man in Zukunft ein Problem. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz viele Unternehmen betreffen wird. Man merkt sehr, also ganz viele Unternehmen suchen händeringend nach Talent. Und da ist halt einfach ein Argument bei vielen auch, also was die Unternehmen auch zwingt, aktiv zu werden, sie sagen, na, allein, also der ganze Druck, der sonst schon herrscht, aber das Potenzial, was wir im Markt liegen lassen bei den zukünftigen Mitarbeitern, da müssen wir was tun.
Du hast gerade gesagt, dass jemand den Klimawandel negiert hat im Jahr 2023. Wie reagierst du denn bitte auf sowas?
Ja, das ist echt. Du, das passiert gar nicht so selten, sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Also das ist dann oft gar nicht so einfach, weil die Personen sich halt irgendwie eine Wahrheit bauen, wo sie halt, ich meine, vor allem mal über Social Media in gewissen Bubbles drin sind, wo sie halt einfach ständig nur hören, dass das eigentlich erfunden ist, dass das gar nicht stimmt. Das war vor 100.000 Jahren oder noch länger war es schon wesentlich wärmer auf der Erde und jetzt wird es halt wieder wärmer. Ich glaube, was da einfach die beste Devise ist, ist einfach halt die Leute zu fragen, ob sie es spüren, ob sie merken, dass einfach die Unwetter zunehmen, dass die Intensität dieser Unwetter zunimmt und dass man halt sich auch auf Daten beruft, dass man halt einfach zeigt, ich meine, mittlerweile sind 100% der Wissenschaftler sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und da gibt es auch etliche Studien. Aber am Ende des Tages muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil sonst begibt man sich genau wieder in dieses Spannungsfeld, dass man den Leuten halt irgendwie wirklich da versucht, was aufs Auge zu drucken, sondern oft halt wirklich mit der Erfahrung, ja, einfach halt zu zeigen, was ist im letzten Sommer passiert, wie viel, ich komme selber aus einem Ort, wo es wieder ein Jahrhunderthochwasser gegeben hat, nach einem Jahrhundertsturm, und das muss man sich mal vorstellen, 100 Jahre, ja, in 100 Jahren hat es so ein Ereignis nicht gegeben. Und diese Ereignisse, die nehmen halt jetzt dramatisch zu. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel eine Folie, die ich immer in meinen Präsentationen zeige, die Korrelation von der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, also wie dicht sozusagen die Atmosphäre ist, und die Häufigkeit von Extremwetterereignissen. Und da gibt es ganz eine eindeutige Korrelation. Und wenn man diese Grafik sieht, dann schaudert es einem wirklich, weil das einfach so fast exponentiell zunimmt, diese Extremwetterereignisse. Und wie gesagt, wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, was die Erwärmung anbelangt. Auch wenn wir jetzt ja unseren CO2-Ausstoß massiv einschränken würden, die die Erde wird sich weiter erwärmen und ja, dann werden diese Umweltereignisse weiter zunehmen und das wirklich mit einer Intensität, die ja dann einen schon zum Nachdenken bringt.
Vielleicht kannst du ja diese Folie, diese eine, mit uns scheren und dann verlinke ich es in den Shownotes. Mhm. Das wäre vielleicht ganz interessant
für die ZuhörerInnen.
Ja. Wenn man jetzt das Augenmerk außerhalb von Österreich legt, wo ist denn so die Benchmark? Gibt es eine Benchmark, wo man sagen kann, hey, da kann man hinschauen, die Unternehmen dort machen das super, wenn es um dieses Thema konkret geht. Gibt es da irgendwas?
Also ich glaube, allgemein kann man sagen, dass die EU da jetzt wirklich eine Vorreiterrolle übernommen hat. Auch vor allem mit dem EU Green New Deal beziehungsweise der EU-Taxonomie, ja, wo schon sehr mutige Schritte gesetzt worden sind. Die Umsetzung ist natürlich immer eine Herausforderung, aber es sind unglaublich mutige Schritte gesetzt worden auf EU-Ebene, da wirklich in Europa das Thema richtig anzugehen. Und das bringt halt jetzt eine ganz spannende Dynamik auch rein. Ja, also Unternehmen kriegen halt einen immer größeren Druck. Jetzt war interessant, jetzt haben viele Unternehmen ihre ersten Nachhaltigkeitsberichte gemacht. Teilweise müssen die jetzt ja auch veröffentlicht werden. Und jetzt kommen wir es drauf, wenn sie den letzten Bericht mit dem nächsten Bericht vergleichen. Na Moment, wir müssen ja irgendwie was tun. Wir müssen ja da vorankommen. Ja. Aber weil du mich gefragt hast, in welchen Ländern. Also wo wir sehen, sind wieder mal die skandinavischen Länder, die da Vorreiter sind, wobei man das auch mit der Pinch of Salt sich anschauen muss, weil zum Beispiel Finnland ist sehr weit, aber Finnland exportiert auch sehr viel Erdöl und Erdgas. Mhm. Aber selber machen sie auch sehr viel, so wie im Bildungsbereich sind sie weit vorne. Ich glaube, die skandinavischen Länder haben mit Abstand die höchste Anzahl an Elektroautos, die auf den Straßen sind im Vergleich zu den Verbrennungsmotoren. Aber in unterschiedlichen Bereichen haben die das eigentlich schon durchgedacht. Und das sind wirkliche Vorreiter von den Unternehmen. Und es zeigt sich aber auch, dass eine CO2-Einsparung, wenn man es auf einen Staat betrachtet, sich teilweise sogar positiv auswirkt aufs Bruttoinlandsprodukt. Weil wenn man sagt, naja, da sind ja so hohe Kosten damit verbunden. Wenn man einfach überlegt, was die Klimafolgeschäden, was diese Kosten für uns bedeuten, dann ist jeder Euro, der jetzt investiert wird, in nachhaltige Technologien, in Nachhaltigkeit, erspart uns 15 Euro in Zukunft an Klimafolgeschäden.
Wenn man das summiert, dann kommt da eine ordentliche
Masse. Also kommt da eine unglaublich große Zahl raus. Und vielleicht noch ein Wort zur EU. Also das ist also meine Hoffnung, dass dieser sicher teilweise künstlich erzeugte Druck auf die Unternehmen, weil wie gesagt, aus den freien Stücken sind sie halt oft nicht bereit, das zu machen, weil sie halt den Gewinn darin nicht sehen oder den Euro, der halt noch herauskommt. Aber mittlerweile sind es immer höhere Kosten, die auf sie zukommen, die das Nichthandeln halt mit sich bringt und deshalb steigt die Motivation. Und was das halt dazu führen wird, so wie wir in Europa die Digitalisierung sicher verschlafen haben im Vergleich zu Asien, China oder jetzt USA, haben wir jetzt echt die Chance, da absolute Vorreiter zu werden, unglaublich spannende Technologien zu entwickeln, die wir dann in Zukunft exportieren können.
Du stehst mit dem Unternehmen Glacier ja für Motivation und gegen Druck. Und das hast du jetzt ja auch gerade nochmal schön erwähnt in dem Satz mit den ganzen Regulatorien, die jetzt auf uns zukommen, dass die eigentlich mehr motivieren, wenn man dann aufs Kapital schaut. Wie hast du das in deiner Karriere, in deiner eigenen bisher wahrgenommen? Wieso plädierst du so darauf, auf Motivation statt Druck?
Ja, ich glaube, es geht darum, wo man halt Menschen abholt und wie man sie mitnimmt. Und ich glaube einfach in der Freude und auch der Liebe liegt viel mehr Kraft als in der Angst und in der Unterdrückung. Also es ist einmal so die High-Level-Antwort. Weil ich einfach gesehen habe, ich habe sehr viel in der Startup-Szene auch gemacht und da haben halt viele Menschen motiviert, auch sich selbstständig zu machen. Und indem wir halt einfach aufgezeigt haben, was man damit alles bewegen kann, was man erreichen kann, wenn man halt Unternehmer ist. Und wir haben sie dazu inspiriert. Und ich glaube einfach, jemand, der inspiriert ist, kann viel mehr in Wirkung kommen, als jemand, der zu etwas gezwungen wird. Und ich habe selber eine kleine Tochter, die jetzt in die dritte Klasse geht. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn es halt dann um die Hausaufgaben geht. wie geht man es an? Mhm. Ja? Und ich merke einfach, wenn du halt diesen Druck ausübst, was sicher auch hin und wieder vorkommt, wenn die Zeit nicht da ist. Aber wenn man halt diesen Druck ausübt, dann kommt halt auch oft das, nein, ich habe jetzt keine Lust drauf. Oder wenn man sich wirklich motiviert und da erklärt, warum, oder sich ja gemeinsam hinsetzt, vielleicht zusammen die eine oder Aufgabe auch löst, ist ganz eine andere Motivation da und die bleibt aber auch. Also so wie auch das, der Ekel bleibt, das nicht machen zu wollen, bleibt auch die Motivation, wenn man es halt positiv framet.
Wie gibst du deiner Tochter, hast du eine Tochter oder mehrere Kinder? Zwei Töchter?
Zwei Töchter,
schön. Ja. Wie gibst du denen beiden deine Werte, wenn es um Klimaschutz geht, mit?
Ich glaube, das Wichtigste ist, ihnen es vorzuleben. Mhm. Und ihnen auch einfach aufzuzeigen, was es halt bedeutet. Ja. Also ich sage auch selber, ich bin jetzt jemand, ich esse noch Fleisch. Aber wenn wir halt dann zusammensitzen, dann erkläre ich halt auch, welche Konsequenzen das hat. Und das hat echt dazu geführt, dass sie halt immer weniger Fleisch, also vor allem dieses verarbeitete Fleisch, essen sie eigentlich gar nicht mehr, so Würstel oder so. Mhm. Weil das eine ist natürlich auch der Klimaschutz, aber das andere ist auch, wenn man ihnen einfach aufzeigt, was passiert mit den Tieren, wenn die halt geschlachtet werden, unter welchen Bedingungen, die teilweise leben, etc. Und dann auch den Unterschied zwischen Bio und genau, einfach Vorleben ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Und ich bin sehr viel im Wald auch unterwegs, auch mit meinen Töchtern. Ich liebe es, Pilze zu sammeln. Gott sei Dank wird das auch immer mehr ihr Hobby. Und wenn wir da halt nachher irgendwo einen Müll im Wald sehen, dann nehmen wir das halt mit. Und ich glaube, es sind einfach so Kleinigkeiten, die einerseits der Natur helfen, aber dann einfach auch ein Vorbild sind für die Kinder, wie man es halt machen kann.
Hast du, ich bin Unternehmerin, frag dich, hey Andreas, du bist ja da Experte auf dem Gebiet, hast du nicht einen Tipp für mich, was ich einfach, das muss ich machen, weil sonst brauche ich da gar nicht anfangen. Gibt es da irgendwas?
Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, einer der größten Hebel ist, auf Ökostrom umzustellen, weil das bei vielen Betrieben, die das noch nicht gemacht haben, tatsächlich einen sehr großen Impact auf den CO2-Fußabdruck hat. Aber ich würde die Frage anders formulieren. Also ich würde da einfach mal nachfragen, was habt ihr vor, wo wollt ihr hin, was habt ihr für ein Produkt? Und dann ein Stück weit reingehen in, wo ich halt glaube, dass es wichtig ist, hinzuschauen im Sinne der Transformation. Und dann landest du eigentlich sehr schnell wieder bei diesen Entscheidungen. Ja? Welche Entscheidungen triffst du im Unternehmen? Und welches Wissen hast du, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können? Und dann kommt man eigentlich einmal sehr schnell zum Punkt, wie ich am Anfang gesagt habe, jeder Job ist ein Klimajob und dass man sich eigentlich anschauen sollte, welche Entscheidungen treffen wir im Unternehmen, sind die im Einklang mit dem Klima, sind die im Einklang mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, und dann würde ich die einfach challengen und das selber in Frage zu stellen.
Okay. Also Quick Fixes hast du jetzt da allgemeingültige sozusagen.
Also Quick Fixes hätte jetzt noch gesagt, die Umstellung auf Ökostrom oder einmal in der Kantine schauen oder ich meine, wir haben eine der strengsten Climate Action Policies, also wie man es da, das können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, zeige ich immer gern her. Da sind in den unterschiedlichen Bereichen eben Ernährung, Mobilität, Energie, ganz viele Tipps aufgelistet, was man halt wirklich als Quickfix tun kann. Was wir zum Beispiel auch haben, ist eine Wurmbox, wo wir unseren Biomüll reingeben.
Ah, die kenne ich noch, die habe ich, ja.
Ja, ich bin selber auch zu Hause und die haben wir jetzt bei uns im Unternehmen und die Mitarbeiterinnen bringen teilweise von zu Hause auch den Biomüll mit und schmeißen ihn da rein. Genau, und das ist auch eine Sensibilisierungsmaßnahme, eine von vielen. Also wir machen wirklich sehr viel, zum Beispiel, wenn wir ein Event machen, dann gibt es beim Catering ein veganes Buffet, ja. Und vielen fällt es ja nicht einmal mehr auf, dass da jetzt kein Fleisch dabei ist, weil teilweise ist es so gut, oder wenn wir halt irgendwelche Firmenfeier machen oder auch wenn wir irgendwo hinfahren, verwenden wir primär öffentliche Verkehrsmittel. Oft ist es nicht möglich, tatsächlich hin und wieder fliege ich auch noch, wenn der Nachtzug zum Beispiel schon voll ist, und was leider echt ein Problem ist, wenn man jetzt nach Berlin muss, dann gibt es halt einfach oft nicht die Möglichkeit, jetzt mit der Bahn zu reisen oder halt mit dem Nachtzug zu reisen. Aber trotzdem das noch auch gut zu argumentieren, okay, warum haben wir das jetzt gemacht und das bewusst machen. Und wir berechnen natürlich auch bei uns den CO2-Fußabdruck, der einfach auch da ist. Das hat ja jeder Mensch und jedes Unternehmen einen CO2-Fußabdruck. Mhm. Und den tun wir dann am Ende des Jahres auch offsetten.
Gibt es deiner Meinung nach eine Branche oder Unternehmen, wo du sagst, das ist intrinsisch schon so schlecht für den Planeten, für das würde ich niemals arbeiten? Oder ist genau da wichtig, dass man sagt, okay, passt, schauen wir auch nochmal hin?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben bei uns im Unternehmen mittlerweile weniger, aber sehr oft die Diskussion gehabt, mit welchem Unternehmen arbeiten wir zusammen. Und am Ende des Tages haben wir gesagt, wir sind inklusiv, wir arbeiten eigentlich mit jedem Unternehmen zusammen, solange das Unternehmen wirklich sichtbar sich mit dem Thema auseinandersetzt, wirklich seine Mitarbeiter weiterbilden will. Und weil wir einfach sagen, je mehr Wissen ins Unternehmen kommt, umso mehr werden einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ich meine, es gibt tatsächlich ein paar Unternehmen, wo es sehr schwierig ist. Ja. Ich glaube, da kann man sich eher ausmalen, in welchen Branchen die aktiv sind. Aber auch denen traue ich zu, eine Transformation zu schaffen. Ich meine, ein Erdölkonzern, der jetzt sich mit Energie auskennt und halt massiv investiert in nachhaltige Energie. Genau, aber da braucht es halt wirklich Mut, brauchst das richtige Wissen in den Unternehmen. Und deshalb würde ich jetzt kein Unternehmen primär abschreiben. Ob es in ein, zwei Jahren noch so ausschaut, würde ich jetzt in Frage stellen, ja, weil der Druck halt einfach massiv steigt. Ich habe letztens eine spannende Metapher gehört. Was momentan passiert durch den Druck, der erzeugt wird, Unternehmen halt aktiv zu werden, das ist wie wenn man im Auto sitzt und man schaut die ganze Zeit in den Rückspiegel. Und vor dir kommt aber die Kurve. Mhm. Und weil du die ganze Zeit in den Rückspiegel schaust, siehst du die nicht. Und eigentlich zum Beispiel jetzt die Verordnungen von der EU zwingen die, nach vorne zu schauen. Und dann ist halt nur die Frage, schaust du früh genug nach vorne, damit du die Kurve noch erwischt, oder wirst du es nicht schaffen? Und ich glaube schon, zurück zu deiner ersten Frage oder zu einer deiner ersten Fragen, wie viele Unternehmen machen schon was? Ich glaube, ganz viele Unternehmen wird es wirklich aus der Kurve befördern, weil sie einfach zu spät gehandelt haben.
Was ja dann auch nicht unbedingt per se schlecht ist, weil es gibt ja dann extrem viel Aufwind für neue Organisationen, die vielleicht das so viel besser machen, dass die einfach auch eine Chance haben.
Voll. Und gleichzeitig sage ich halt, es sind halt so viele Ressourcen, so viele Möglichkeiten da. Große Unternehmen haben einen riesen Einfluss. Und primär sollten wir jetzt einmal schauen, dass die aktiv werden. Aber so wie du richtig sagst, sonst würde es eh der Markt regeln und das Ganze wird halt neu geschaffen werden.
Abschließend hätte ich nur eine Frage, und zwar, wie siehst du die Zukunft von Glacier? Wo soll es hingehen?
Unsere Mission ist es, 100 Millionen Menschen im Bereich Nachhaltigkeit zu empowern und abzuskillen. Also für das haben wir jetzt noch einmal sehr viel zu tun. Da werden wir unser Netflix für Klimaschutz dringend brauchen und das halt in viele Unternehmen zu bringen. Aber am Ende des Tages merken wir auch, wenn die Leute durch unsere Ausbildung gegangen sind, gibt es ein schönes Zitat, es gibt ein Leben vor der Climate Ranger Academy und ein Leben nach der Climate Ranger Academy. Da gibt es jetzt schon die Überlegung, auch noch mehr in diese Richtung Community zu gehen. Und diese Leute, weil was sie auch sehr schätzen, ist dieser firmenübergreifende Austausch, der oft bei uns in unseren Formaten auch passiert. Und da wirkliches Movement zu machen oder zu entwickeln, um an den großen Themen der Menschheit zu arbeiten. Das ist jetzt einmal in einem ersten Schritt der Klimaschutz und das wird sicher noch eine Zeit lang bleiben. Aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit anderen Nachhaltigkeitsthemen, so wie der Biodiversität, aber auch Gender Equality etc. Ich glaube einfach, wir merken, dass viel im Umbruch ist auf dieser Erde. Also es ist ja, wir haben multiple Krisen auch in den letzten Jahren. Und ich glaube daran, dass gerade eine neue Welt am Entstehen ist, eine bessere Welt. Und mit was ich mich zum Beispiel auch sehr viel beschäftige, ist das Thema Achtsamkeit. Und wenn man so will, ist ja eigentlich der Klimawandel nur ein Symptom davon, dass wir als Menschheit irgendwo mal falsch abgebogen sind und wie wir halt mit uns, aber auch mit unserer Umwelt umgehen. Und was ich sehr spannend finde, ist, wenn man ein Stück weit mehr im Moment ist, bei sich ist, trifft man ganz andere Entscheidungen, als wenn man mit dem Kopf in der Zukunft ist oder am Handy auf Instagram schaut. Und ich glaube, da entsteht gerade unglaublich viel und das gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung, dass wir da eine Welt bauen, die besser ist als die, die wir jetzt haben.
Ich finde, das waren die perfekten Abschlussworte. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
Danke, ebenfalls.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Leadhouse Academy von Vera Steinhäuser, der Leadership-Plattform für Frauen und als Frauen gelesene Personen.
Vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode dabei wart. Wenn ihr mehr spannende Gespräche wie dieses hören möchtet, dann schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr unsere neueste Ehre-Folge nicht verpasst. Die aktuellen Ehre-Geschichten und alle Links zu Social Media findet ihr unter www.ehre.media. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.